Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Wie in der letzten Folge schon angekündigt von Sarah, wird es heute ganz politisch. Wir reisen heute in ein Land, in dem wir vorher noch nicht waren, literarisch. Und es geht um eine Gruppe, die mit ihrer radikalen Kunst und auch Protesten, ja, eigentlich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat. Sarah, verrat uns doch mal, um wen es heute gehen soll.
Hallo, liebe Marianne. Hallo an alle, die uns wieder zuhören. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen heute ins kalte Russland und ich spreche heute über eine Frau, die Teil einer Gruppe ist, wie Marianne schon gesagt hat. Und ich sage einfach mal den Namen und im besten Fall geht da vielleicht schon ein Licht auf. Und zwar geht es heute um Maria Wladimirovna Aljochina oder wie sie sich selbst kurz nennt, Mascha Alechina. Und sie ist im Jahr 1988 geboren in Moskau. Und man kennt sie, wie gesagt, nicht vorrangig als Autorin, aber sie ist eine Autorin und ich habe ein Buch von ihr gelesen, über das wir heute sprechen. Und was es mit der Gruppe auf sich hat, ich überlege, ob ich damit starte. Ich glaube ja. Das ist ja sonst auch doof, wenn die ganze Zeit gerätselt wird, um wen geht's hier jetzt hier eigentlich. Starte ich einfach mal direkt mit dem ersten Zitat, das für den großen Aha-Effekt sorgt. Über diese Gruppe steht nämlich im Buch, was ich gelesen habe. Wir alle haben gelernt, wie man sich bei festlichen Anlässen zu benehmen hat. Wir wurden von der Bewegung Riot Girl inspiriert. Wir nennen uns Pussy Riot, weil das erste Wort das Frauenbild eines Sexisten symbolisiert. Die Frau als ein sanftes, passives Wesen und Riot ist unsere Antwort darauf. Wir traten gegen die Ungleichheit der Geschlechter auf. Wir wollten das Bild eines Superhelden-Antifaschisten kreieren, dafür brauchten wir die Masken. Und spätestens jetzt haben, glaube ich, die meisten von uns ein Bild, um wen es sich handelt, um Pussy Riot und ja, Mascha war ein Teil davon oder ist noch. Wenn ich sage war, dann beziehe ich mich auf eine Aktion, mit der Pussy Riot weltweit für Bekanntheit und Aufsehen gesorgt haben. Das war im Jahr 2012, das ist tatsächlich schon so lange her. Da hat die Aktivistin gemeinsam mit anderen Frauen das berühmte Punkgebet in Moskau in der ebenso berühmten Christ-Erlöser-Kathedrale performt. Wir sehen das vor uns mit den Masken, wie es gerade genannt war im Text. Das waren vier Frauen, sehr bunt angezogen in bunter Kleidung, Kleider und Leggings und vor allen Dingen diese Skimasken, Mützen mit freigeschnittenen mit freigeschnittenen Augen und Mündern, haben dort das Punkgebet performt. Ein, ja, gebrüllt. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Man kann es sich auf YouTube anschauen. Die eine wurde mit der Gitarre direkt auch fortgeführt aus dem Altarraum, wo die Aktion stattfand. Das heißt, es war ohne Instrumente. Aber ja, wie das Ganze geplant war und so, steht auch im Buch. Komme ich nachher nochmal drauf zurück. Aber das ist, glaube ich, das, was wir im besten Fall jetzt noch vor Augen haben. Und genau, bevor ich jetzt in dem üblichen Prozedere weiter vorrücke und über die Mascha erzähle, was ihr Leben so ausmacht, wie sich ihr Leben so gestaltet hat, würde ich sagen, ich übergebe dir nochmal das Wort. Du hast dich ja speziell mit dem Punkgebet ein bisschen näher beschäftigt.
Genau, ich habe auch überlegt, wie kann ich mich irgendwie sinnvoll auf diese, ja, doch sehr spannende, außergewöhnliche Folge vorbereiten. Alle Folgen sind natürlich außergewöhnlich. Aber genau, dadurch, dass wir heute in eine Richtung gehen, in der wir so noch nicht unterwegs waren, dass es heute wirklich sehr politisch wird. Irgendwo ist es Literatur immer ein bisschen politisch, finde ich, gerade wenn man schaut, aus welcher Intention heraus sie geschrieben wird. Und gerade bei unserem Sujet, was ja die Literatur von weiblich gelesenen Personen betrifft, ist es so, dass man da, sag ich mal, schon immer auch ja einen gewissen politischen Aspekt hinter erkennen kann, was wir ja auch oft in den Biografien unserer Autorinnen wiederfinden und sehen können. Du hast mir gesagt, du beschäftigst dich mit Tage des Aufstands, mit dem Buch von der Mascha Alechina. Und ich habe dann überlegt, okay, wie kann ich mich heute gut auf das Thema vorbereiten und gedacht, okay, ich reise einfach mal in das Jahr 2012 und schaue, was ich dazu finde, um mich da reinzufinden, und habe dann überlegt, okay, worauf fokussiere ich mich? Und ich bin des Russischen nicht ganz so gut mächtig tatsächlich. Also ich kann ein paar Brocken, aber das war es dann auch schon. Also ja, не знаю, не понимаю, das also kriege ich irgendwie noch hin.
Was heißt das?
Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Меня зовут, so. Und genau, und dann habe ich geschaut, ob ich eine Übersetzung des Gedichts finde, und ich habe die tatsächlich gefunden. Ihr dürft mich aber auch steinigen, wenn die nicht ganz korrekt ist, also an alle russisch sprechenden Menschen, wenn ihr hier irgendwas Falsches wiedererkennen solltet, schreibt uns hier gerne. Ich habe versucht, eine bestmögliche Version zu finden. Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin, vertreibe Putin, vertreibe Putin. Schwarzer Priesterrock, goldene Schulterklappen, alle Pfarrkinder kriechen zur Verbeugung, das Gespenst der Freiheit im Himmel. Homosexuelle werden in Ketten nach Sibirien geschickt. Der KGB-Chef ist euer oberster Heiliger. Er steckt die Demonstranten ins Gefängnis. Um den Heiligsten nicht zu betrüben, müssen Frauen gebären und lieben. Göttlicher Dreck, 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 göttlicher Dreck, Dreck, Dreck. Mutter Gottes, du Jungfrau, werde Feministin, werde Feministin, werde Feministin. Kirchlicher Lobgesang für die verfaulten Führer. Kreuzzug aus schwarzen Limousinen. In die Schule kommt der Pfarrer. Geh zum Unterricht, bring ihm Geld. Der Patriarch glaubt an Putin. Besser sollte er, der Hund, an Gott glauben. Der Gürtel der seligen Jungfrau ersetzt keine Demonstration. Die Jungfrau Maria ist bei den Protesten mit uns. Mutter Gottes, du Jungfrau, vertreibe Putin, vertreibe Putin, vertreibe Putin. Also auf jeden Fall eine sehr deutliche Ansage. Hier wird nicht mit Verschleierung gearbeitet, sondern es wird gerade herausgesagt, was die Lage ist, wie die Lage wahrgenommen wird, die politische Lage. Und ich habe versucht, mich ja wirklich mit einer Art Lyrikinterpretation dem Gedicht zu nähern. Und wir haben hier meiner Meinung nach mehrere Ebenen. Es geht um die Anrufung der Mutter Gottes. Also es gibt natürlich schon eine bildliche Ebene auch, die hier aber sehr klar ja politisch genutzt wird. Und es ist eine zutiefst orthodoxe Formel, die in Russland jede Gläubige und jeder Gläubige halt auch sofort versteht, weil wir ja finden da vor allem die christlich-orthodoxen Religionen wieder. Und wie schon erwähnt, kehrt Pussy Riot diese ins Politische, ne, und setzt das halt gleich, was für viele natürlich schon allein deswegen so ein Affront ist. Und es geht nicht um eine Fürbitte oder so ein Gebet, um Gnade oder sowas, sondern es geht darum, die Göttlichkeit anzurufen, um das Staatsoberhaupt, was hier Putin ist, zu vertreiben. Genau, dann haben wir natürlich auch die beiden Bilder von Kirche und Staat. Das heißt, die goldenen Ornate der Priester stehen hier für Macht und Reichtum. Und die einfachen Gläubigen müssen halt irgendwie da zu Kreuze kriechen, im wahrsten Sinne des Wortes, und unterwürfig sein. Und es geht natürlich darum, sich diesen zu widersetzen und auch zu erheben. Was wir auch vorfinden, ist natürlich, das ist das, was diese ganze Gruppe auch ausmacht und was du natürlich jetzt auch schon aufgegriffen hast. Es geht komplett um Provokation. Es geht darum, alte Rollenbilder aufzureißen und die ja den Menschen auch einfach zu zeigen und zum Mut aufzurufen. Also ich musste bei der Recherche auch ganz viel an Reportagen denken, an Interviews, die in Russland auch schon vor Beginn des Krieges mit der Ukraine vor 2022 geführt wurden. Und man merkt immer diese Zurückhaltung und dass es halt ja auf keiner Ebene da eine freie Meinungsäußerung gibt. Und ja, in was für eine Angst und was für eine Zurückhaltung die Leute da auch leben, ist ja so niederschmetternd irgendwie. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, aber es greift einen irgendwie an und es macht so ein ganz flaues Gefühl im Magen, weil wenn ich mir vorstelle, man lebt in so einer Angst, dass sofort, wenn man jetzt was Falsches sagt oder wie bei uns jetzt, wir zeigen diese Folge und müssten dann Angst haben, dass wir politisch hier verfolgt werden, ist harter Tobak. Und das lässt uns nochmal einfach auch sehen, dass wir nach wie vor in einer Demokratie leben, in der freie Meinungsäußerung erlaubt ist und dass wir hier noch diese Möglichkeit haben. Und ich finde, dass das einem nochmal zeigt, wie wichtig das halt auch ist, dass das geschützt wird. Und Wie du auch schon angedeutet hast, natürlich waren im Nachgang die Reaktionen heftig und es gab dann auch Konsequenzen. Und auf diese Konsequenzen wirst du jetzt auch eingehen, wenn wir über das Buch reden, weil da, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja beschrieben, was nach dem Auftritt passiert ist und wie es den MitgliederInnen von Pussy Riot ergangen ist, vor allem auch, ja, wie es denen dann im Gefängnis ergangen ist. Genau, ganz kurz noch, weil ich ja gesagt habe, es ist eine Lyrikinterpretation. Also wir haben hier ein freies Versmaß. Also, das muss ich natürlich dann auch noch mit dazu sagen. Freier Rhythmus, ne, Leute? Genau, aber natürlich auch in der Übersetzung. Also ich habe jetzt die russische Variante nicht vorgelesen, einfach weil ich das nicht ja so gut kann. Also irgendwo sind die Grenzen. Und das wollte ich euch jetzt einfach an der Stelle nicht antun. Genau, also wir können natürlich auch verstehen, wenn ihr vielleicht lieber schauen wollt, dass ihr irgendwo das Original findet. Also schreibt uns da gerne, falls ihr das findet. Und ansonsten ist das natürlich auch bei YouTube zu hören, wenn man sich den Auftritt anguckt. Der ist noch verfügbar, ne? Weil ich habe wirklich auch einige Videos gesehen, die im Suchverlauf noch da waren und die dann einfach komplett gesperrt waren, ne?
Ja, also danke dir, dass du das jetzt hier komplett nochmal vorgelesen hast, den Text. Das finde ich super, weil ich glaube, der ist einem gar nicht wirklich präsent. Und wenn man das hört, denkt man sich, okay, ist schon drastisch, aber mein Gott, ne? Aber was danach passiert ist, ist einfach völlig unverhältnismäßig. Wir können ja mal kurz nochmal schauen, wie die Reaktionen waren. Die waren hier natürlich gespalten. Natürlich, wir haben es hier mit einer Provokation zu tun, aber es wurde nicht zerstört in der Kirche. Die ganze Sache hat 40 Sekunden gedauert tatsächlich. Ah, also ja, sie kamen gar nicht dazu, den kompletten Song hier zu skandieren tatsächlich. Das war nur der Anfang, 40 Sekunden. Geplant war die Aktion von 6 Minuten. Das hat dann eben nicht so funktioniert. Aber genau, sie wurden dann rausgeführt aus der Kirche und damit war es erledigt und alle sind schnell weggerannt. Also so schnell konnten Leute gar nicht reagieren. Es wurde, wie du sagst, einfach nur Gebrauch von der Redefreiheit gemacht. Es wurde in der Kirche nichts zerstört und dann kam es nach einer Weile zu einem Prozess, der wirklich ein halbes Jahr gedauert hat, wo sich die ganze Welt für Pussy Riot eingesetzt hat. Also 3 Frauen, Mascha war dabei, wurden hier, denen wurde der Prozess gemacht, die wurden verhaftet, die waren ein halbes Jahr im Untersuchungsgefängnis und 2 davon, Mascha eben auch, wie gesagt, wurden dann zu 2 Jahre Gefangenenlager, Freiheitsentzug verurteilt mit der Begründung Rowdytum, ne, Rowdy, also als hätten sie irgendwas zerstört und religiöser Hass, also das okay, war die Urteilsbegründung. Ja. Und man muss hier schon differenzieren, also die sind ja auch gläubig, ne? Also die haben, wie gesagt, hier ein Gebet gemacht. Also es ist, wie du sagst, ein klassisches Gebet. Die sprechen die Mutter Maria an und kritisieren eher dieses Geklüngel, ne? Von Putin und Kirill, dem Patriarch. Das habe ich auch gelernt. Der Titel ist Patriarch, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Und das wird hier eher eben kritisiert und angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, ne? Also von religiösem Hass kann hier nun wirklich überhaupt keine Rede sein. Aber klar, irgendwelche Gründe mussten sie finden, um eben die lauten Stimmen wegzusperren, um das jetzt mal so verkürzt zu sagen, ne? Und ja, ich habe mir hier ganz viele Sachen aufgeschrieben. Ich werde mal ein bisschen skippen, was ich hier interessant fand. Also natürlich direkt Aufschrei auch von Amnesty International mit der Forderung, die Pussy Riot Frauen direkt freizulassen, dass das Ganze unverhältnismäßig sei. Und auch Angela Merkel hat sich tatsächlich hierzu geäußert. Als das Urteil ausgesprochen worden ist, hat sie das Urteil als unverhältnismäßig hart bezeichnet. Und dass es nicht im Einklang stehe mit den europäischen Werten von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Eine lebendige Zivilgesellschaft und politisch aktive Bürger seien eine notwendige Voraussetzung und keine Bedrohung für Russlands Modernisierung. Also hier klare, gute Worte von ihr tatsächlich. Das fand ich ganz spannend, dass ich da nochmal drüber gestolpert bin. Genau. Also wie gesagt, halbjährlicher Prozess. 2 von 3 Pussy Riot-Mitgliedern werden verurteilt, landen dann in Gefangenenlagern. Es ist wirklich richtig krass, so wie man das kennt, noch aus Nachkriegserzählungen, Stichwort Gulag. Und da bin ich jetzt tatsächlich schon so ein bisschen geskippt. Das skippe ich jetzt mal, weil wir haben hier natürlich mit einem Buch heute zu tun, was sich nicht von der Autorin trennen lässt. Es ist ein autobiografisches Buch, Tage des Aufstands, Riot Days heißt das Ganze. Und beschäftigt sich eben hauptsächlich mit den gefangenen Jahren von Mascha Alechina und ist sehr, sehr eindrucksvoll tatsächlich. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir, vielleicht kurz vorab, wie bin ich drauf gekommen? 2012 ist er jetzt schon ein bisschen her. Ich habe in den Flyer geguckt vom Schauspiel Dresden und da stand drin, Pussy Riot treten im Juni 2025 auf. Ich habe das Freundinnen, Freunden gezeigt, die haben alle gesagt, nee, das ist so eine Tributveranstaltung, ne? So ein okay. Tribute mit irgendwelchen Leuten und so. Und ich dachte so, nee, das ist bestimmt die das
Ich habe dir
echten.
Das aber schon geglaubt. Also,
du hast es mir geglaubt, ja. Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das an. Und dann war auch die Rede von Performance und ich konnte mir einfach nichts richtig vorstellen. Und das war richtig, richtig eindrucksvoll, als da die drei Frauen auf die Bühne gestürmt sind, auch in ihren bunten Stricksturmhauben. Und da ging es ordentlich zur Sache. Und da wurde eben aus dem Buch skandiert. Und im Hintergrund gab es dann Originalzeugnisse, also Filme, Videos, Bilder von den Sachen, die skandiert worden sind. Das Punkgebet war auch dabei tatsächlich. Und es gab Obertitel für das deutsche Publikum. Und die Auszüge waren größtenteils eben aus dem Buch Riot Days, Tage des Aufstands, was 2017 in Deutschland rausgekommen ist. Und so bin ich eben erst darauf aufmerksam geworden, dass es da ein Buch gibt.
Kannst du noch sagen, bei welchem Verlag es rausgekommen ist?
Ja, gerne. Das ist nicht, also mir war der Verlag nicht bekannt. Zikonia Berlin 2017. Erste Auflage 1000 Exemplare, also doch recht klein. Und zwar war das hier eine Publikation aus der Themenreihe Achtung Frauen. Ja, auch interessant.
So hätten wir unseren Podcast nennen sollen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, stimmt. Können wir nochmal überlegen. Ja. Und das wurde gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Also ist tatsächlich so eine Art Stipendienveröffentlichung. Mhm. Genau. Und der Originaltitel war Riot Days. Das Buch ist eine Art Collage, um ein bisschen auf die Form erstmal einzugehen. Wir finden drin verschiedene Zitate von Beteiligten am Prozess, der Richterin, vom Staatsanwalt, von Zuschauern aus dem Publikum oder auch Stimmen aus der Politik, der Welt, die auf den Prozess geschaut hat. Größtenteils sind es aber Aufzeichnungen von Mascha Alechina, die sich ja nüchtern lesen, nüchterner Stil, reportagemäßig. Aber das, was sie schildert, das geht einem schon sehr nahe. Also wie die Zustände sind in den Gefangenenlagern, dass die Frauen dort 12 Stunden arbeiten müssen. Sie nähen Knöpfe an, fertigen Uniformen an. Also es ist so, wie man das wirklich ja aus Kriegsfilmen kennt oder so. Also richtig, richtig schlimm. Und das ist auch wirklich ein sehr großes Lager gewesen mit über 1000 Frauen, die da inhaftiert waren. Und ja, was sehr, sehr spannend war, dass Mascha von Anfang an gekämpft hat, gekämpft, gekämpft, gekämpft. Sei es jetzt zum Beispiel mit einem 14-tägigen Hungerstreik, dass ihre Anwältin Akteneinsicht in den Prozess bekommt für solche Sachen, die eigentlich von einem Rechtsstaat gegeben werden sein müssen, hat sie von Anfang an einfach gekämpft mit ihrem Leben, so muss man es jetzt mal sagen. Also 14-tägiger Hungerstreik, das war dann schon auch knapp für sie, was ihre Gesundheit angeht. Und das hat sie eben auch nicht nur einmal gemacht. Sie hat sich mit allen angelegt, sie hat sich eingesetzt einfach für alle Inhaftierten, weil sie den Anspruch hatte, dass die Bedingungen auch nach ihr besser werden sollen. Und der Punkt war, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass sie auch viel Kontra von den anderen Inhaftierten, Insassinnen bekommen hat, weil die teilweise bestraft worden sind für ihr Verhalten. Wenn sie im Gefängnis protestiert hat, wurden alle im Gefängnis bestraft. Und das war was, wo sie dann manchmal schon auch an sich selbst gezweifelt hat, aber sie hat dann wieder zu sich gefunden und hat sich nochmal bewusst gemacht, warum sie das macht. Da gibt's hier tatsächlich im Buch auch ein sehr gutes Zitat. Und zwar ist das Ziel ihrer vielen, vielen Kämpfe im Gefängnis: Ich möchte mein Leben gern so leben, dass das, was nach mir bleibt, mehr mit Freiheit und Wahrheit zu tun hat, als mit der Leere, in die sich diese Worte gerade verwandeln. Also ihr Ziel war eben, Taten sprechen zu lassen, nicht nur zu reden, sondern zu machen. Und sie bildet sich dann mehr oder weniger auch selbst zur Rechtsexpertin aus im Gefängnis, steht immer im Kontakt zu Anwältin, zu Amnesty International. Sie sorgt für Verbesserungen während ihrer Zeit. Es werden zum Beispiel Leute entlassen, die sich bereichern an den Gefangenen. Das hat sie zum Beispiel geschafft. Sie sorgt für Renovierungen in den Arbeitsbaracken zum Beispiel. In viele Bereiche kämpft sie sich durch, da wird sie gar nicht vorgelassen, weil sie als politisch Gefangene sowieso im Fokus der Medien auch steht und viele wollen von ihr eigentlich die Realität in den Gefängnissen vertuschen. Das heißt, sie hat von Anfang an schon so ein paar Privilegien, um eben dafür zu sorgen, sie zum Schweigen zu bringen, sie nicht zu weiteren Protesten zu aktivieren. Ja, und es ist einfach total spannend, hier im Buch zu lesen, wie sie sich wirklich die ganze Zeit einsetzt, was sie erreicht, wie sie kämpft, wie sie das macht und auch einfach, wie diese Zustände dort sind in den Lagern. Also das, ja, das geht einem wirklich sehr nah, auch beim Lesen, lässt sich aber, finde ich, gut vereinbaren mit diesem nüchternen Stil. Sie ergeht sich jetzt nicht in Details und man hat, wie gesagt, auch sehr viele Zitate in dem collagenhaften Buch, was einfach auch viel von der Absurdität des Prozesses und der Rechtsprechung einfach offenlegt, dass man da wirklich einen Kopf schüttelt. Und mich hat jetzt zum Beispiel auch beim Buch durchhalten lassen, dass sie es trotzdem schafft, alles irgendwie mit Humor zu nehmen. Und für sie hat Protest immer was Komisches, was Unerwartetes. Das sagt sie hier auch an einer Stelle im Buch und das fand ich ganz, ganz bemerkenswert auf jeden Fall.
Du hast jetzt gerade an einer Stelle gesagt, dass sich Leute bereichert haben, die dann auch entlassen worden sind. Hat sie das irgendwo näher ausgeführt? Also inwiefern haben die sich an den Gefangenen bereichert? Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, es ist gut, dass du nochmal nachfragst. Man ist ja da, das ist einem ja sehr fern, ne, von der eigenen Lebenswelt. Da ging es darum, dass die ungefähr 5 Euro im Monat verdienen mit ihrer Zwangsarbeit in den Lagern. Und da gab es dann eben Wärterinnen, die das eingestrichen haben, einfach noch das Geld, was hinzusteht, was sowieso schon viel zu wenig war. Und das haben die dann einfach noch weggenommen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und die Bestrafung im Gefängnis waren zum Beispiel, dass die Frauen kein Anrecht mehr auf Besuch hatten, dass die Telefonzeit gestrichen wurde. Das wurde eben als Druckmittel angebracht, wenn Mascha in den Hungerstreik getreten ist, um sich eben für mehr Menschenrechte und irgendwie menschliche Bedingungen im Lager einzusetzen. Dann wurden diese Repressionen eben direkt auf alle Insassen übertragen und ihnen wurden die letzten Rechte noch aberkannt. Und trotzdem hat sie weiter gekämpft und es gab dann auch Frauen, die sich dafür bedankt haben. Aber es ist schon hart, ne, wenn du dann siehst, okay, jetzt in diesem Moment kämpfe ich für das Gute, tue aber meinen Insassinnen damit gerade aktuell noch mehr Leid an. Also ja, fand ich auch ganz bewegend, so zu lesen auf jeden Fall. Und trotzdem hat sie die ganze Zeit mal gekämpft und damit nicht aufgehört, ja. Also sehr viel Mut und sehr viel Wut, das hat mich sehr beeindruckt, ja. Noch zum Hintergrund, also Mascha war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 24 Jahre alt und sie hatte auch einen kleinen Sohn, Philipp, den sie dann natürlich auch nicht sehen durfte. Und sie hat zu der Zeit kreatives Schreiben und Journalismus in Moskau studiert. Also man merkt einfach auch an ihrem Verhalten und dass sie sich wirklich, dass sie es geschafft hat, sich auch ganz viel Recht selber beizubringen. Also merkt man, sie ist total clever und nicht nur belesen und Akademikerin, sondern auch so sehr clever und intelligent und auf jeden Fall sehr spannend, das mal zu hören. Genau. Also ich glaube, sie wurde hier tatsächlich auch stark unterschätzt, was ihre Fähigkeiten und ihr Wissen und die Art, sich Wissen anzueignen, anging auch, ja. Ich habe noch mir Zitate aus dem Buch rausgesucht, die zeigen, wie absurd dieser ganze Prozess war. Also Mascha hat zum Beispiel auch immer der sogenannte Prozess dazu gesagt und hat immer so eine Distanz dazu auch aufbauen können und versucht, es mit Humor zu nehmen. Und ich habe auch ein Foto gesehen aus dem Prozess, da sind die drei angeklagten Pussy Riot Mitgliederinnen in so einem großen Glaskasten und sie werden da bewacht wie Schwerverbrecher. Und da gibt es dieses Bild, wo sie
das
so verschlagen.
Das habe ich damals
gucken,
auch gesehen,
ne?
Ja, also wo du, das
Wahnsinn.
Das ist eine komplette Inszenierung gewesen.
Ja,
aber
toll.
Und ich weiß gar nicht, ob diejenigen, die das so veranstaltet haben oder der Staat, der das natürlich so inszeniert hat, sage ich mal, sich eigentlich bewusst war, was das für eine Aussagekraft hatte, auch hinsichtlich des Staates, weil der Rest der Welt natürlich da schon gecheckt hat, was das für eine Übertreibung ist. Und ich glaube, dass die sich da selber einfach keinen Gefallen getan haben, indem sie das so dargestellt haben damals. Also das habe ich mir, weiß ich noch, damals schon gedacht, als man diese Aufnahmen da gesehen hat, weil das war ja einfach nur, ja, ein Zirkus. Ich konnte das nicht fassen, weil dass da was passiert, das wusste man. Aber das hat halt schon lächerlich gewirkt irgendwie. Also
ja, total. Von ihr gibt's dieses schöne Foto, wie sie mit ihren Engelslocken so in die Kamera grinst, so richtig so von wegen,
okay,
du kannst mir nichts und warte ab, was da noch kommt. Das fand ich so toll, das Foto. Wir schauen mal, ob wir das vielleicht irgendwie doch hinkriegen, dass wir euch das mal zeigen können. Aber einfach diese Stärke der Frauen, die ja dann auch sagen, nein, sie bereuen nichts und nein, sie bekennen sich nicht schuldig, weil sie einfach ihre Meinung in Kunst ausgedrückt vorgebracht haben. Im Endeffekt war es ja nicht mehr, ne? Und dann zum Zwangslager verurteilt zu werden, ist einfach was, völlig unmenschlich und völlig unangebracht. Und klar, dass die ganze Welt da gekämpft hat. Trotzdem sind es halt eben 2,5 Jahre geworden. Und ja, also die Erfahrungen prägen dich dann eben dein ganzes Leben. Und selbst nach der Entlassung wird weiter gekämpft, ne? Also es ist wahnsinnig beeindruckend, so richtige Heldin auf jeden Fall. Ich habe noch hier ein Zitat aus einem Prozess, den Mascha führt gegen das erste Lager, in dem sie inhaftiert ist. Also genauer gesagt, sie führt den Prozess gegen den Lagerleiter, der am Anfang auch immer sagt, ja, droh du mir nur und so. Und die Sache ist, sie gewinnt diesen Prozess dann eben auch. Richtig, richtig krass, was eben auch zu erheblichen Verbesserungen der Inhaftierten dort führt. Und genau, hier ist so ein kleiner Ausschnitt aus diesem Prozess gegen den Lagerleiter, der heißt Ignatow. Und hier erinnert sich jemand, der dem Prozess beigewohnt hat, wie folgt. Einer der besten Momente war, als Mascha Ignatow Fragen stellte und er, nicht wissend, was er antworten soll, die Richterin um Erlaubnis bat, die Fragen an die Gruppenleiterin Jelena Nikolajewna weitergeben zu dürfen. Noch bevor die Richterin etwas erwidern konnte, rief Mascha lauthals mit einer wunderbaren Spontanität, ich erlaube es nicht, und löste damit allgemeine Begeisterung aus. Es lachten alle, auch die Gerichtsdiener und Koloniemitarbeiter. Sogar die Richterin wiederholte zweimal, nicht übel, nicht übel. Allein Major Ignatow, der es gewohnt war, Häftlingen Befehle zu erteilen und keine Anordnung von ihnen zu erhalten, lachte nicht. Also sie hat immer ordentlich Stimmung auch gemacht bei den Prozessen. Das hat mich schwer beeindruckt, ja.
Hat sie denn mal irgendwo gesagt, wo sie diesen ganzen Mut hergenommen hat? Oder gab es irgendwo eine Stelle, die du vielleicht gefunden hast? Weil wenn ich mir vorstelle, sie war ja auch für ihr Kind verantwortlich oder ist für ihr Kind verantwortlich. Weißt du, ob die Aktivistin oder auch sie vorher darüber gesprochen haben oder damit gerechnet haben, was da auf sie zukommt oder was das, also das, was auf sie zukommt, damit sicherlich, aber welches Ausmaß das haben wird, haben die mal was dazu gesagt, ob die das vorher so einschätzen konnten, weißt du da was? Oder kommt da im Buch irgendwas drin vor?
Also sie konnten mit einer Haftstrafe von bis zu 7 Jahren rechnen, tatsächlich. Und das war ihnen auch bewusst.
Okay, krass.
Und ich weiß wirklich nicht, woher sie diese Kraft hernimmt.
Ja.
Also ich habe mich als ihr am meisten noch genähert über das Buch, bei den anderen weiß ich es noch weniger. Aber sie sagt auch am Ende vom Buch, also sie wird ja dann doch vorzeitig entlassen im Zuge der Olympiade in Sochi. Da wurden mehrere Gefangene dann, wie sie sagt, als PR-Gag entlassen, ne? Weil damit Russland gut dasteht, damit Putin gut dasteht. Und sie sagt, alle hätten das verdient, freigelassen zu werden, nur sie nicht. Also es war ihr gar nicht recht tatsächlich. Sie wollte diese Strafe absitzen, um weiter zu kämpfen, hat dann natürlich von außerhalb weiter gekämpft. Also sie wusste genau, worauf sie sich einlässt. Und sie hat auch nie nachgegeben und ist sich tatsächlich immer treu geblieben und hat ja die ganze Zeit gekämpft, ob jetzt inhaftiert oder nicht. Ne? Woher sie das genommen hat, weiß ich nicht. Also sie waren ja vorher schon die Aktivistengruppen. Sie hat studiert. Also Russland ist ihr Heimatland, aber sie war von Anfang an gegen dieses Geklüngel, gegen Putin, seine Ansichten, seine Politik und hat sich dem nie unterordnen wollen, wollte sich damit nie abgeben. Und sie wäre sicherlich auch in Russland geblieben, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte für sie. Sie hat nach der Entlassung auch, war sie weiterhin im politischen Aktivismus aktiv. Sie wurde auch verurteilt zum Hausarrest, hatte eine elektronische Fußfessel dann nach der Entlassung und ja, ist auch nochmal, können wir vielleicht jetzt auch nochmal erwähnen, weil es auch wirklich eine krasse Story ist. Mittlerweile wohnt sie eben nicht mehr in Russland und sie konnte fliehen, trotz Fußfessel und Hausarrest und Bewachung ihrer Wohnung. Und zwar, das ist eine ganz absurde Story auch. Sie hat sich verkleidet als eine Frau von einem Lieferdienst. Auch da gibt's Fotos.
Ich habe ein Bild von gesehen, ja.
Und sie erwähnt auch immer, dass dass Soldaten, Wärter und so weiter sich einfach volllaufen in der Nachtschicht oder bei Bewachungsaufgaben. Und so hat sie es dann wirklich geschafft, als Lieferdienstmitarbeiterin sich auszugeben und über die Grenze zu fliehen. Und dann war sie eben frei. Und mittlerweile hat sie die isländische Staatsbürgerschaft bekommen. Sie haben da so eine Ausnahmeregelung, da habe ich mich auch ein bisschen belesen und da wurde ihr recht schnell die Staatsbürgerschaft eben gewährt und sie wohnt jetzt da und tourt eben weiterhin mit Pussy Riot und macht auch andere Aktionen. Und ja, hat jetzt auch von außen nie aufgegeben und ich habe das auch gesehen, das werden wir euch noch verlinken. In München gibt es zum Beispiel jetzt auch in so einem Bunker eine ganz große Pussy Riot Ausstellung, also seit November, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch läuft, aber November letzten Jahres war das eine ganz große Ausstellung, wo man sie auch sieht, wo sie was dazu sagt. Das ist ein sehr schönes Video, das teilen wir euch hier noch mit rein. Aber ja, auch da merkt man, sie sind eben immer noch aktiv und sie sagt auch, die Mitglieder leben jetzt teilweise auch sehr verstreut und setzen sich eben sehr für die Ukraine und gegen den Krieg ein. Manche sind auch Soldatinnen und kämpfen aktuell im Krieg gegen Russland und haben sich nie kleinkriegen lassen. Also, aber woher die Kraft kommt, das ja, ist ein Rätsel, ne? So ein bisschen.
Mich hätte jetzt einfach interessiert oder was ich mich gerade frage, ob es bei ihr auch ein Initial gab. Also was irgendwas wird ja, denke ich mal, auch bei ihr passiert sein. Während ihres Studiums vielleicht oder vielleicht hat sie sich auch mit bestimmter Literatur befasst, was das so hat wachsen lassen, weil es ist ja die eine Sache, sich ja einer gewissen politischen Meinung anzuschließen, wenn die vor allem nicht die vorherrschende ist und dann noch diesen Schritt zu gehen, sich dagegen aufzulehnen, das ist ja, sage ich mal, schon nochmal eine ganz andere Geschichte und das ist jetzt irgendwie bei mir so aufgekommen, während du das alles berichtet hast, weil da kommt ja wirklich eine krasse Geschichte nach der anderen. Also wir bleiben ja hier nicht bei diesem Auftritt in der Kirche, sondern da hat sich ja so viel noch angeschlossen. Und ja, deswegen die Frage, aber klar, wenn es da jetzt nie eine konkrete Äußerung zu gab, vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht hat jemand von euch das verfolgt, teilt uns das gerne mit. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich frage mich auch gerade, also man kann das ja komplett so verfilmen, ne? Also gerade mit dieser Liefergeschichte, wo ich das gelesen habe, da dachte ich auch, okay, das hat ja so voll Filmcharakter schon wieder, ne? Das kann man, also ich würde mir das angucken, auf jeden Fall. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Absolut, also absoluter Stoff für eine Verfilmung. Ich glaube, es ist einfach schwierig für Menschen wie Mascha in einem Land zu leben, wo du nicht so leben kannst, wie du leben möchtest, um das irgendwie abzukürzen, ne? Du kannst nicht sagen, was du willst. Du kannst als Frau nicht das machen, was du gerne machen möchtest. Und dagegen wehrt sie sich eben von Anfang an. Ja. Und in der Performance Riot Days, die ich mir angeschaut habe, war auch ganz oft die Rede von anderen Aktivisten, mit denen sie befreundet war oder die sie dann im Gefängnis noch unterstützt hat. Also ich glaube, da ist dann auch das gegenseitige sich anfeuern, sich Mut machen, dabei bleiben, wenn du merkst, auch andere erheben ihre Stimme und kämpfen dagegen. So, ich glaube, das schafft schnell eine starke Bindung und ja, so Hut ab vor dem Mut einfach, ne? Also, du wirst verfolgt, du wirst geschlagen. Also, ja. Die haben auch körperlich einfach sehr, sehr viel mitgemacht und haben aber nie aufgehört. Und das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend, eben besonders als Frauen in so einem Staat da weiterhin zu kämpfen, einfach die ganze Zeit, ja. Vielleicht noch eine Episode, die mich auch zum Lachen gebracht hat. Wie gesagt, man merkt immer wieder, dass sie trotzdem immer den Humor nicht verliert. Vielleicht einfach, weil die Situation so absurd ist und so grotesk auch einfach. Der Prozess, die Lebensbedingungen, was nicht gesagt werden soll. Genau, und das schafft das bei ihr einfach, dass sie ihren Mut eben nicht verliert und trotzdem weiterhin Witze macht. Und auch hier in dem Buch eben von diesen absurden Situationen erzählt und hier gibt's eine Episode. Wie gesagt, das sind auch öfter so mehrere Episoden im Buch, deshalb ist es so ein bisschen collagenhaft, aber Chronologie wird jetzt hier auch eingehalten und die eine Episode möchte ich gerne noch vorlesen. In der Kolonie geht die Sonne unter. Also wir befinden uns jetzt hier in diesem Straflager in der Strafkolonie. Man zitiert mich zur Zensurbeamtin. Komm mit. Wohin? Wirst du schon sehen. Die Beamtin und ich gehen um die Ecke eines Backsteinhauses. Rotes Haar, streng grüne Augen hinter einer Brille. Dort stehen 5 Frauen von der Leitung. Maria, die Beamtin, die mich hergeführt hat, sagt, warte hier. Im Ernst? Sie kommt mit einem Aluminiumeimer wieder. Wozu braucht sie einen Eimer? Warum stehen die um mich herum? Was wird das für ein komisches Ritual? Abenddämmerung. Die Briefe, die man ihnen schickt, enthalten Aufrufe zum Umsturz der russischen Verfassungsordnung. Wirklich? Lachen Sie nicht. Was steht denn drin? Aufrufe. Okay, und was machen wir jetzt? Sie verbrennen. Also holt die Beamtin Maria ein Feuerzeug hervor, legt den dicken Papierstapel in den Eimer. Darin spiegelt sich der Sonnenuntergang. Die Leiterinnen bilden einen Kreis. Die Beamtin Maria versucht, die Blätter anzuzünden. Es klappt nicht. Der Wind. Sie versucht es wieder und wieder, aber sie wollen einfach nicht brennen. Da breche ich in Lachen aus. Entschuldigung, sind Sie schon fertig mit dem Schutz der Verfassungsordnung? Kann ich jetzt gehen? 6 Augenpaare blicken mich an. Nur die Zensurbeamtin lächelt. Geh, na geh schon.
Das kann man sich ja auch gar nicht ausdenken.
Nee,
also.
Nee. Herrlich.
Ja. Also ich will gar nicht sagen schön, ne? Also schöne Anekdote trifft's hier gar nicht. Also das kann man ja in dem Zusammenhang, muss man sich ja ein bisschen schämen, wenn man das da sagen will. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, Humor ist auch das Einzige, was einem da rüberhilft. Bin gerade wieder auch bei anderen Autorinnen, wo wir das auch schon öfter festgestellt haben. Unter anderem, wie gesagt, Margaret Atwood, die Folge, die ja ihre Dystopie geschrieben hat, wo wir auch immer wieder drüber reden, dass sie es auch geschafft hat, in eine, ja, in eine sehr dunkle Zeit sehr viel Humor reinzupacken, der an keiner Stelle unpassend wirkt. Musste ich jetzt ein bisschen dran denken, wenn wir hier über das Lager reden und nur, dass sich hier das alles real abgespielt hat, obwohl das bei Margaret Atwood alles auf realen Geschichten auch also basiert und gegeben historischen Begebenheiten, sie das praktisch zusammengepuzzelt hat, aber die Geschichte als solche ist natürlich Fiktion. Ich rede von dem Report der Markt. Und hier finde ich es einfach bemerkenswert, dass sie sich das immer wieder traut, also dass sie da wirklich überhaupt keine Angst zu haben scheint, ne? Ich meine, die können ja sonst was mit ihr machen. Du hast ja auch schon gesagt, dass es zu körperlichen Gewalt, also zu körperlicher Gewalt kam. Und ja, ich finde das wirklich gerade alles sehr unfassbar irgendwo.
Ich war tatsächlich auch in Dresden bei der Performance total, also war an meinen Stuhl geklebt, wirklich. Ich habe da mit offenem Mund zugeguckt, war auch viel Musik, also so richtig punkig, ne? Als New Age Doom bezeichnen sie ihren Musikstil.
Okay.
Und du hattest aber im Hintergrund, wie gesagt, immer diese Bilder und Videos, diese Einblendungen. Dann war es eben sehr laut. Also wir wurden wirklich gezwungen, Europax zu nehmen. Ich saß in der zweiten Reihe. Und das war wirklich dann verpflichtend. Und dann habe ich auch verstanden, warum. Also es war sehr einprägsam, also sehr, nicht einprägsam, sondern wie sagt man, also es ging einem sehr nahe. Erstmal, weil es wirklich laut war, aber natürlich dann auch inhaltlich hatte man die ganze Zeit so ein Kloß im Hals. Und dann wurde auch, ja, Wasser wurde in die Menge gespritzt und es ging auf jeden Fall ordentlich zur Sache. Und dann haben sie auch an einem Teil ihre Strickmasken aufgesetzt und dann hat man wirklich Gänsehaut gekriegt. Und ja, und dann war es vorbei und dann das Licht ging an. Es war im Theater, das war eben auch ein bisschen komisches Setting. Und dann ging das Licht an und dann haben alle nett gelächelt und haben gesagt, vielen Dank, wie nett, dass ihr bei unserer Show wart und so, ne, so mit so ganz ruhigen Stimmen. Wir sind noch draußen, kauft ein paar T-Shirts und so. Und ich dachte so, was war das? Und das war so ein Sommerabend und dann sind wir so rausgegangen und haben dann gedacht, wow, was machen wir jetzt so, ne? Kann man sich jetzt hinsetzen und einen Cocktail trinken? Es fühlt sich komisch an, ne? Also es hat einen sehr gekriegt und wenn es die Möglichkeit gibt, Pussy Riot nochmal live zu erleben bei Performances, macht das. Ansonsten, wie gesagt, empfehle ich das Buch auch sehr. Tage des Aufstands heißt das in der deutschen Übersetzung. Und ja, berichtet, wie gesagt, haben wir jetzt auch lange drüber gesprochen, von dem Leben im Lager, aber eben auch so Anekdoten, wie sie das Punkgebet vorbereiten. Sie haben das wirklich ganz, ganz akribisch geplant. Also ist dann ganz anders gekommen, als sie das geplant hatten auch. Wie sie zum Beispiel dann die Gitarre in einem Rucksack von einem Freund, der sich als englischer Reisender ausgibt, in die Kirche schmuggeln und so weiter. Ist wirklich sehr unterhaltsam. Oder wie sie nach dem Punkgebet holt sie ihren Sohn im Kindergarten ab und die Erzieherin sagt, ach, du hast dich ja heute schick gemacht, weil sie so ein buntes Kleid eben anhat, noch von dieser Performance da. Und ja, also es ist total beeindruckend, das Buch zu lesen. Und auch wenn einem viele Sachen nahe gehen, finde ich, kann man es eben durch diesen nüchternen Stil doch recht gut lesen. Und es gibt einem einfach auch sehr viel Kraft. Und es ist einfach sehr, sehr inspirierend, von so einer echten Heldin einfach mal ihren Bericht zu lesen und was sie mit dem Leben macht und wofür sie kämpft. Also wahnsinnig inspirierend auf jeden Fall.
Ich fand das sehr schön, dass du jetzt am Ende nochmal was zu dem Auftritt gesagt hast, weil das zeigt ja auch nochmal, dass die ja wirklich sehr zu genießen scheinen, also mit dieser Ambivalenz zu spielen.
Voll.
Ne? Die du ja jetzt hier, sage ich mal, die ganze Zeit sehr schön beschrieben hast. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was uns sehr neugierig auf das Buch macht. Und in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass ihr jetzt mega Bock habt, dieses Buch zu lesen. Und ich sag's nochmal, Tage des Aufstands. Wann wir das nächste Mal aufstehen werden? Nein, blöde Überleitung. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil Sarah und ich, wir gehen zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett.
Ja.
Genau. Und stehen auch unterschiedlich auf meistens, glaube ich.
Glaube ich auch, ja.
Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Keine Ahnung. Irgendwas war jetzt, irgendwelche Synapsen haben sich anders verkabelt. Ich versuche jetzt eine Überleitung zu unserer nächsten Autorin zu bekommen. Ich weiß nicht, wann die aufgestanden ist, aber was ich sagen kann, ist, dass wir im Osten bleiben werden. Wir werden auch in ein Land gehen, in dem wir bis jetzt noch nicht waren. Und die Besonderheit der nächsten Autorin ist, dass sie ihre Werke nicht in ihrer Muttersprache verfasst hat.
Hm.
Genau, was ich sehr bemerkenswert fand. Und wir werden auch wieder ein Stück weit über Politik reden, weil sich das bei ihrem Werk, was ich behandeln werde, nicht vermeiden lässt. Und gebe ich noch einen Tipp, also wir befinden uns Anfang fast Mitte 20. Jahrhundert. Und wenn man da so ein bisschen überlegt, was da so los war, was da auch so nicht so Schönes los war, dann könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen vorstellen, wo die Reise hingeht. Also wir werden jetzt, die Tage werden nicht nur dunkler, sondern auch unsere Themen werden gerade ein bisschen dunkler. Aber die Autorin stand tatsächlich auch schon länger auf meiner Liste und ich bin gerade dabei, ihr Buch zu lesen, also ihr bekanntestes Werk. Und es ist unfassbar krass.
Okay.
Also mich, ja, ich glaube, da müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall eine Triggerwarnung aussprechen, weil das wird, es ist harter Tobak. Genau, ja, an der Stelle mit diesen fröhlichen Worten entlassen wir euch in den Abend, in den Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Vielleicht geht ihr auch gerade schön spazieren, guckt einen Sonnenuntergang an und hört dabei diesen Podcast heute mit diesen fröhlichen Themen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich alles Gute und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.